AVCF kümmert sich um verfolgte Christen. Das ist unser Kerngeschäft. So sind wir entstanden vor vielen Jahren. Wir helfen Notleidenden, weil es ist schwierig, wenn jemandem der Magen knurrt, dann kannst du noch lange anpredigen. Das stört es fest, oder? Dass man da wirklich hören kann. Dann füllt man halt den Magen mal und dem muss man manchmal gar nicht viel sagen, weil das ist ein Erlebnis, das sie mit der Liebe von Gott machen. Und über allem Jesus Christus bekannt machen, weil wir alle wissen und das aus der Erfahrung zeigt, dass wenn der Mensch nicht von innen aus verändert wird, es eben nicht nachhaltige Veränderung gibt. Sorry, AVC ist in etwa 70 Ländern tätig, rund um die Welt, aus der Schweiz etwa 45. Das ändert sich immer ein bisschen, je nach Projekt, das laufen. Wir haben ein Team von jetzt etwa 29 Leuten. Da fehlen noch ein paar drauf. Es hat so viel geändert, es sind neue Leute reingekommen. Und ich muss wirklich sagen, ein super Team. Das hat mir den Abgang noch ein bisschen leichter gemacht vor 3 Jahren. Ich bin jetzt glücklicher Rentner, auf dem Papier. Und das läuft super, was die machen. Ich glaube, der Sascha, mein Nachfolger, war auch schon da gewesen. Vielleicht sagt ihr, ja, mit so einem Dreamteam möchte ich auch gerne zusammen arbeiten. Gibt es da Möglichkeiten, wo man mich engagieren kann? Das gibt es tatsächlich sogar viel. Man kann erstens mitbeten und das ist für uns so wichtig. Wir suchen immer noch mehr Beter. Wir haben schon etwa 3000, die regelmässig für uns beten. Da gibt es jede Woche ein Gebetsmail und auch Feedbacks, wenn etwas passiert. Aber wir suchen noch mehr, weil unsere Arbeit in gewissen Ländern ist so schwierig und manchmal stehen wir wie vor einem Berg und wissen nicht, wie weiter. Und dann spüren wir wirklich, wie die Gebete uns tragen und wie sie uns weiterhelfen. Darum herzlichen Dank, wenn ihr euch da engagiert. Wir haben aktuell das Gebetsheft, 7 Tage Gebet für verfolgte Christen. Das dürft ihr nach draussen auf dem Tisch am Schluss gerne mitnehmen. Wir haben auch unsere Bierdeckel. Wir haben WhatsApp-Gebetschat. Wenn man den QR-Code kennt, kommt man auf unsere WhatsApp-Gruppe. Und dann könnt ihr auch dort euch eintragen zum Gebet. Mitlesen, vor allem auf Social Medias. Liken, weiter bekannt machen, dass unsere Plattform noch ein bisschen wächst. Wir sind im Moment sehr bemüht, die Jungen zu mobilisieren für Christenverfolgung. Und das ist nicht immer ganz so einfach, oder? Wir Alten, wir waren so ein bisschen stetig und haben vielleicht einen Dauerauftrag irgendwo gemacht und das ist immer gelaufen. Und die Jungen, die brauchen hier ein bisschen Action, da ein bisschen Action und dem muss man gerecht werden. Und darum sind wir dort im Moment dran, uns zu verbessern. Wir können auch mitmachen, die noch ein bisschen Kraft haben, mit anpacken bei uns Zafner im Lager. Lastwagen laden, Kleider sortieren, Presse und so weiter. Wir haben etwa ein Netzwerk von 250 ehrenamtlichen Helfern. Sonst könnten wir die Arbeit gar nicht machen, wenn wir noch 1000 Tonnen Hilfsgüter jedes Jahr in der Weltgeschichte herumkarren. Mit unserem kleinen Team wäre das nie machbar. Darum sind wir sehr dankbar für viele ehrenamtliche Helfer. Wir können auch mitgehen, selber mal hineinschauen, wie das vor Ort läuft. Zum Beispiel die vielen Auslandeinsätze, die wir anbieten, sind alle auf unserer Homepage. Jetzt aktuell geht eine Päckli-Reise mit den Weihnachtspäckchen. Da hat es bis vor kurzem immer noch ein paar Plätze gehabt. Wer interessiert ist, sofort handeln und anmelden. Und dann kommt ihr vielleicht auch noch ein Ticket über dort. Wir können unseren Events teilnehmen. Wir haben demnächst ein Move-Event für Junge, wo wir Junge wollen mobilisieren für Mission. Und auch ausrüsten dementsprechend. Wir sind in der Explo, wieder mit unserer Gebetszelle anwesend. Man kann sich dort mal ein bisschen einschliessen und für Verfolgte beten und sieht selber mal, wie es von hinterm Gitter aussieht. Ohne, dass man sich strafbar machen muss, oder? Wir haben unser Jahresevent im Juni wieder das nächste Jahr in Biel, im Kongresshaus. Auch da herzlich eingeladen. Und es hat verschiedene Sachen, die man mitnehmen kann. Draussen auf dem Tisch liegen die alle auf, unter anderem ein Büchlein. Gott sei Dank, das hat mein Team zu mir Pensionierung gemacht. Das sind so ein bisschen Anekdoten drin, was so auf Reisen passiert. Ja, wenn man halt wieder mal verhaftet wird und so weiter und so fort und verhört wird. Von mir und von verschiedenen anderen Mitarbeitenden. Das dürft ihr auch gerne mitnehmen, solange es noch Lager hat. Das sind die letzten, die ich noch ergattern konnte. Es hat auch eine Liste draus, wo man sich eintragen kann für Gebetskötti. Da kommt ihr dann jede Woche ein Mail über. Gut, Verfolgung weltweit. Als der riesige Vorhang gefallen ist, sind verschiedene Leute zu mir gekommen und gesagt, jetzt kannst du deinen Laden dicht machen, jetzt braucht es euch nicht mehr. Verfolgung ist jetzt fertig. Und und ich habe der Sache nicht so getraut. Und Gott sei Dank nicht, muss ich sagen. Weil wenn wir die Statistik anschauen, 2013 haben wir noch etwa 100 Millionen Christen gehabt, die unter Verfolgung gelitten haben. Also das meint nicht einmal ein bisschen angepöbelt werden oder so, wirklich verfolgt zu werden, verhaftet zu werden, benachteiligt zu werden, Kinder nicht in die Schule schicken, keine Arbeitsstelle bekommen und so weiter. Heute sind das sage und schreibe 380 Millionen. Also da sehen wir, wie die Verfolgung zugenommen hat weltweit. Und die Zunahme stellen wir vor allem fest in Ländern wie Indien, Pakistan, Afghanistan, wo sehr strenge Verfolgung ist, China, wo mit dem ganzen Überwachungsmechanismus fast unmöglich geworden ist, als Christen zusammenzukommen. Man wird so überwacht, Kameras überall, man hat ein Profil, von mir gibt es auch schon ein gutes wahrscheinlich. Und jedes Mal, wenn ich an eine Kamera komme, dann hat es Polizisten, die mit so einer speziellen Brille rumlaufen und die haben dann wie ein Hologrammbild vor sich mit all meinen Angaben, wenn sie mich anvisieren. Und innerhalb von 7 Minuten hat man jede Person überall in China, wenn man sie sucht. Also es ist sehr schwierig geworden, vor allem auch für uns Leute zu treffen, Leiter zu treffen. Wir wollen sie auch nicht in Gefahr bringen. Gerade ein Gebetsanliegen, ich gehe am Freitag nach Asien, Thailand, China und Nordkorea hoffentlich, wenn wir endlich die Visa bekommen. Und dürft ihr auch beten dafür, dass das alles gut läuft, ohne dass wir auffliegen. Libyen, Subsahara. Subsahara ist sehr schlimm, was im Moment passiert. Ihr habt sicher auch in den News schon gehört. Das fährt an von Mali bis über nach Sudan, verschiedene Länder zwischen. Zum Beispiel in Nigeria stirbt im Durchschnitt alle 3 Stunden ein Christ als Märtyrer. Muss sich mal vorstellen, das sind im Jahr Tausende von Leuten, die einfach umgebracht werden, aus Dörfern vertrieben werden, Dörfer werden abgebrannt. Christen werden umgebracht, grausam, was passiert. Und im Sudan hat man gerade vorletzt in den News gesehen, wie brutal die neuen Herrscher mit den Christen umgehen und sie buchstäblich abschlachten. Und genau für solche Leute sind wir da. Wir besuchen die Familie, wenn möglich, wir bringen ihnen Hilfe, wir ermutigen sie, dass sie das Vertrauen in Gott nicht verlieren, vor allem. Open Doors gibt ja jedes Jahr den Weltverfolgungsindex raus. Und da habe ich mal die schlimmsten 10 Länder aufgelistet. Der Spitze ist immer noch Nordkorea, wo sehr starke Verfolgung herrscht. Dann Somalia, Jemen, wo Christen brutal verfolgt, umgebracht werden. Libyen, seit dem Krieg starke Verfolgung oder noch stärker wie vorher. Sudan habe ich schon erwähnt, Eritrea, eben Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Ausländer, die sehr, sehr schwierig sind zum Arbeiten auch. Und wir arbeiten eigentlich all denen, ausser Libyen aktuell nicht, aber wir sind auch dort dran, die Fäden wieder aufzugreifen. So brauchen wir viel Gebet für unsere Arbeit in diesen Ländern. Christenverfolgung, würde ich mal sagen, gibt es so in 3 Kategorien. Ganz offiziell von Seiten der Regierung, wie es zum Beispiel in China passiert. Das kurze Statement von unserem Projektleiter.
In den letzten Jahren hat die Verfolgung von Christen in China zugenommen. Die während der Covid-19-Lockdowns ergriffenen Maßnahmen wurden genutzt, um christliche Leiter zu verhaften. Verfolgung geht oft mit Erweckung einher. Die meisten Bibeln der Welt werden in China gedruckt, aber nur ein kleiner Teil davon ist für die chinesische Bevölkerung bestimmt, da die Verteilung von der Regierung streng reguliert wird. Obwohl Versammlungen und Evangelisation illegal sind und bestraft werden können, blühen Untergrundkirchen auf. Sie sind oft voller junger Menschen, was ein starkes Zeichen dafür ist, dass die Kirche trotz der Risiken wächst. Es gibt schätzungsweise 140 bis 170 Millionen Christen in China.
Aber wir können sagen, dass die Kirche
Die Nachfrage nach Bibeln ist immens, insbesondere da die Kirche weiter wächst. Mit der Hilfe von AVC schaffen wir es, jedes Jahr etwa 100.000 Bibeln zu drucken und zu verteilen. Die meisten davon werden nach Westchina geschickt, wo es weniger Christen gibt. Allerdings ist dieses Gebiet stark abgeriegelt, was die Verteilung aufgrund von Reisebeschränkungen, Überwachung und starken Unterdrückungsmaßnahmen der chinesischen Regierung gegen lokale Minderheiten zu einer ziemlichen Herausforderung macht. Aber obwohl wir innerhalb Chinas mehr Überwachung haben, wächst die Kirche weiter. Obwohl wir mit mehr Einschränkungen zu kämpfen haben, wächst die Kirche weiter. Wie ist das möglich? Die Verfolgung hat zugenommen, die Überwachung hat zugenommen und dennoch wächst die Kirche. Es ist diese übernatürliche Kreativität, die Gott seinem Volk gegeben hat, um auf eine Weise zu dienen, an die vorher noch niemand gedacht hat. Ich ermutige alle, für diese jungen Christen in China zu beten.
Was mich immer wieder fasziniert, dass die Gemeinde von Jesus unter allen Umständen funktioniert. Also man kann noch so probieren, die zu Boden zu bringen. Meistens findet das Gegenteil statt. Wie jetzt gerade in China. Die Gemeinden wachsen wieder stärker als vorher. Und ich habe gerade vor 3 oder 4 Wochen, als ich zu Asien war, mit einem Leiter, mit einem Chinesischen diskutiert, auch ein bisschen über den Neudruck und die Verfolgung. Und er hat gesagt, ja, weißt, das haben wir schon mal gehabt während der Kulturrevolution. Aber dann haben wir erlebt, dass Gemeinden gewachsen sind. Wir haben Erweckung gehabt, die noch nie vorher. Dann sind Jahre gekommen, wo ein bisschen Offenheit war, wo wir freier waren. Und dann hat es angefangen zu stagnieren. Und jetzt haben wir wieder Druck und wir stellen fest, dass die Kirche wieder wächst. Und wenn das dazu beiträgt, der neue Druck, dass es mehr Christen wieder gibt, China, dann sind wir gerne bereit, das auf uns zu nehmen. Und das hat mich recht beeindruckt. Und sie machen wirklich alles, was sie können, um das Evangelium weiterzugeben. Verfolgung gibt es auch von der Gesellschaft her. Aber meistens ist auch der die Regierung dahinter. Sie will sich einfach wegen internationaler Beziehungen die Finger in die Dreckung machen und tun das der Gesellschaft mehr oder weniger überlassen, wie es vor allem in Indien passiert. Wir sehen ein Beispiel von Hunderten, die wir kennen. Das ist fast tagtäglich passiert das in diesem Land.
Dieser vermeintliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verletzt und mittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, und weitere Lieder singen die Christen als Protest und beten für ihre Verfolger. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose.
Was für ein starkes Zeugnis von diesen Christen mit Liebe dem Hass zu begegnen. Und das führt oft dazu, dass die Verfolger zu Jesus finden. Das ist ein sehr starkes Zeugnis, das vielfach passiert. Verfolgung gibt es auch durch die Familie. Wir haben hier ein Beispiel aus Laos, wo wir uns anschauen.
Ich wusste, dass ich verfolgt werde, wenn ich Ja zu Jesus sage. Ich habe im Dorf bei anderen gesehen, was dann passiert.
Mein
Ich bin als Animistin aufgewachsen. Mein Onkel ist ein Medium. Er pflegt eine besonders enge Beziehung zu den Geistern. Als ich Christ wurde, konnte er das nicht akzeptieren. Er verbot mir, im Haus zu Jesus zu beten. Als mich Gott dann von starken Bauchproblemen heilte, wurde es ihm endgültig zu viel. Er machte Druck auf die Familie und sie jagten mich aus dem Haus. Ich konnte nichts als ein paar Kleider mitnehmen. Ich stand vor der Wahl, mich im Dschungel oder in den Reisfeldern durchzuschlagen. Ich lebe jetzt am Rand eines Feldes zusammen mit einer Tante. Sie wurde ebenfalls verstoßen, weil sie zu mir steht und die Christen nicht ablehnt. Viele erleiden das gleiche Schicksal wie ich. Ich bin noch nicht mal ein Jahr lang Christ, aber ich halte an Jesus fest. Ich habe seine Heilung erfahren. Ich habe ihn erlebt. Ich wünsche mir so sehr, dass auch mein Vater, meine Mutter und meine Geschwister Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass wir wieder als Familie zusammen sein können. Aber was auch immer passiert, ich will bei Jesus sein.
In Laos passiert es vor allem unter Minderheiten wie Brauch, wo wir sehr stark verbunden sind miteinander und zu unterstützen, so gut wir können. Es kommt viel vor, dass ganze Dörfer abgebrannt werden, die christlich werden, dass die Leute vertrieben werden und eben mit nichts dastehen, irgendwo im Dschungel. Und dann helfen wir ihnen wieder eine neue Existenz aufzubauen. Wir bilden auch Leute aus, wie sie sich selber helfen können, Landwirtschaft und verschiedene andere Sachen, dass sie ihr Leben selber meistern können. Ah ja, es gibt ein paar Gebetsanliegen, die ich hier aufgelistet habe, dass es ein bisschen eine Idee gibt. Wer will, kann schnell abfütteln. Dann könnt ihr es mit heimnehmen und auch für die Christen beten. Was mich immer wieder beeindruckt, wenn ich mit solchen Leuten zusammen bin, wenn wir diskutieren, klar, sie fokussiert sind, auf Jesus fokussiert. Sie können sich von den Umständen abbringen, vom Glauben, von ihren Aktivitäten. Aber sie sagen nein, umso mehr will Jesus treu sein, will Jesus bekannt machen, will das Licht sein für ihn. Und das hat mich immer wieder beeindruckt. Und darum heute auch uns die Frage, was sehe ich, auf was bin ich fokussiert? Wenn wir so ein bisschen in unsere Welt schauen, hätten wir viel Grund, oder? Demoralisiert zu sein. Es gibt heute zwischen 350 und 400 bewaffnete Konflikte weltweit, mit Hunderttausenden von Opfern, über 120 Millionen Vertriebene. Im Moment sind etwa 750 Millionen Menschen weltweit vom Hunger betroffen. 2 Millionen mindestens direkt vom Hungertod. Also wenn nichts passiert, sterben die an Hunger. Wie schon erwähnt, 380 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden. Die Zahl hat sich in 10 Jahren fast vervierfacht. Die Weltwirtschaft und die Finanzen sind ins Wanken geraten. Die Sicherheiten schwinden. Man kann sagen, es ist nicht so sicher, wie das nicht sicher ist heutzutage. Und viele sagen, auch Experten, dass die Situation seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so heikel oder prekär war wie jetzt. Also wir merken, wie schnell Konflikt entflammen kann und das kann sich weltweit ausweiten. Und kein Wunder, dass viele Leute verunsichert sind, dass viele die Hoffnung verlieren und Zukunftsangst haben. Oder wenn wir an unsere Kinder denken oder Grosskinder, was kommt mal auf die zu? Ja, da kann man sich schon Sachen überlegen, die vielleicht nicht so positiv sind. Nicht zu all dem kommen noch die persönlichen Herausforderungen. Ich weiss nicht, wo du jetzt stehst. Vielleicht läuft alles wunderbar und so fliegst du so einen Meter über dem Boden. Das ist super. Dann genieß den Moment. Aber ich kann dir fast garantieren, dass irgendwann Herausforderungen werden kommen. Und wie verhalten wir uns dort drinnen? Ich kann ein bisschen selber aus Erfahrung reden. Ich habe so in meiner letzten Phase von meiner Arbeitszeit noch das Burnout eingefahren. Ich habe etwa 4 Jahre an dem herumgenackt. Und gleichzeitig ist meine Frau noch an Brustkrebs erkrankt und verschiedene andere Herausforderungen sind gekommen. Und so in meiner depressiven Phase bin ich auch mal zur Nacht im Bett gelegen, nicht können schlafen. Dann habe ich mal Gott wieder so vorgejammert, warum das, warum ich. Oder man stellt sich immer die Frage, warum ausgerechnet? Warum passiert das ausgerechnet mir? Und dann überlegt man, wer könnte schuld sein dran. Ich habe dann gemerkt, dass es keine Schuldigen gibt. Oder vielleicht für das Burnout bin ich selber verantwortlich. Aber ich war so richtig im Loch. Und dann habe ich Gott gefragt, warum ist das so? Und dann habe ich wie eine innere Stimme gehört, die gesagt hat, weißt, ich kann dir im Moment nicht sagen, warum das so ist. Aber ich stelle dir eine Frage oder zwei Fragen. Vertraust du mir immer noch? Und gibt es denn nichts Gutes in deinem Leben? Ist alles nur negativ? Und dann haben wir mal angefangen zu überlegen, gibt es denn noch etwas Gutes überhaupt? Und dann plötzlich sind mir Sachen in den Sinn gekommen, für alles, was ich dankbar sein kann. Für meine Frau, für meine Familie, für meine Berufung, die ich leben kann. 35 Jahre lang war ich verantwortlich für AVC. Ich habe meine Berufung leben können. Die lebe ich immer noch. Es geht ja noch weiter, auch als Rentner. Alles, was ich mit Gott erlebt habe, viel Wunder und so weiter. Und nach hat mich das wieder ein bisschen aus dem Loch rausgehoben. Ich habe mich angefangen, den Fokus zu ändern, von den Umständen auf das, was gut ist in meinem Leben, was ich mit Gott erlebt habe. Und das hat mir enorm geholfen. Und wo eben die Nachricht kam, dass meine Frau erkrankt ist an Krebs, war ich in Manila. Im 20 war das. Da hat Corona angefangen. Und dann bin ich im Hotelzimmer, am Abend um 11 Uhr schalte ich schnell die News ein. Und dann hiess es, ja, ab 12 Uhr ist der Airport geschlossen. Wie lange, weiss niemand. Und eine Stunde vorher hat mir eben meine Frau angerufen über einen Befund. Und dass es sehr aggressiver Krebs ist, dass sie nächste Woche operiert werden muss. Und ich wollte natürlich sofort heim. Und jetzt sieht es aus, wie ich überhaupt nicht heimkomme. Und dann war ich wieder ein bisschen am Verzweifeln. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Vater im Himmel, ich kann das nicht mehr selber tragen. Ich übergebe jetzt das ganze Päckchen dir und ich bitte dich, dass du sorgst. Und dann irgendwie bin ich ruhig geworden, bin sogar eingeschlafen. Und ich konnte eh nichts mehr machen. In einer Stunde komme ich nicht einmal in den Airport, von dort, wo ich war. Oder? Und morgen stelle ich die News wieder an. Und dann heisst es, die Frist ist verlängert worden. Um einen Tag bis heute um Mitternacht fliegen die Flüge noch. Und ich hatte genau an diesem Tag meinen Flug. Und bin dann auf Bangkok und habe von dort den letzten Flug noch heimverwutscht. Und genau rechtzeitig heimgekommen, dass ich meine Frau ins Spital bringen konnte. Also, Gott sorgt, wenn wir ihm vertrauen. Das ist so super, wenn man das erleben darf. Er tut nicht immer Sachen verhindern, oder? Ich habe mir das auch nicht gewünscht. Aber er hat mir geholfen, hat uns durchgedreht, sodass wir den Mut nicht verloren haben und Jesus festgehalten haben. Und ich denke, es ist so ausschlaggebend, was sehe ich, auf was konzentriere ich mich. Auf die Herausforderung, wenn ich das mache, werden die immer grösser und steht plötzlich wie ein Berg vor mir, der unüberwindbar ist. Oder schaffe ich es mehr, auf Gott zu fokussieren, der über all dem steht und der eine gute Lösung hat, der einen guten Plan für alle von uns hat. Und ich habe zudem ein interessantes Beispiel gelesen im 1. Könige. Da ist ja der Elia, der mal zum Ahab gegangen ist und gesagt hat, es wird nicht mehr regnen, weil der Ahab hat eben nicht da, was Gott gefallen hat. Und dann hat es eine Zeit lang nicht mehr geregnet, es kam ein Hungersnot, eine Dürre. Und im Kapitel 18, 1. König 18, Vers 1, heisst es, Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als zwei Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Und da ist eine andere Geschichte noch dazwischen und später geht es weiter. Nach einer Weile befahl er, also Elia, seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder. Geh, sieh noch einmal nach. Endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Dann kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ich habe mir so überlegt, wenn ich der Diener wäre und 7 Mal auf den Hogerauf geschickt worden wäre, ich glaube, ich hätte nach dem 4. Mal gekündigt oder ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber wahrscheinlich nicht 7 Mal dort rauf, wenn man genau gewusst hätte, da passiert eh nichts, oder? Aber er war wenigstens gehorsam. Das war mir dann scheinbar noch. Und ist tatsächlich 7 Mal dort rauf. Und beim 7. Mal hat er ein kleines Wölkchen gesehen. Und er sieht so gross wie ein Hang. Jetzt musst du dir mal überlegen, das ist ja nichts, oder? Da kann doch nichts entstehen daraus. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, als er das Wölkli gesehen hat. Auf was hat er geschaut, was hat er gesehen? Das kleine Wölkli, das wahrscheinlich nichts daraus wird. Was hat der Elia gesehen? Ein Potenzial in diesem Wölkli. Und tatsächlich ist der Regen gekommen. Sehr interessant. Das hat mir sehr geholfen, eben mehr auf Gott zu konzentrieren, auch wenn ich absolut nicht verstehe, was läuft. Ich glaube, der Diener hat nicht verstanden, was ist das so, oder, mit dem Wölkli. Aber dort ist das Potenzial drin gelegen. Ah, da habe ich noch vergessen, umzuschalten. Wir haben viele Beispiele in der gleichen Art in der Bibel. Und vier, die wir auch noch angesprochen haben, die dürft ihr gerne mal daheim für euch in Ruhe lesen. Wir haben zwei ähnliche von einer Witwe, die nichts mehr zu essen hatte. Und die eine wollte sterben, als letztes Brötchen backen. Die andere hatte noch ein bisschen Öl im Krug, wo eigentlich auch nicht mehr, nicht viel bringt, oder? Und dann ist am einen Mal der Elia auftreten und am anderen der Elisa. Und beide haben das Potenzial gesehen, dann ein bisschen Mehl, dann ein bisschen Öl. Und sie haben Anweisungen gegeben, gehen ein Brot backen, aber sehr scheiß für mich, hat er gesagt, der Elia. Und der Elisa hat der Witwe gesagt, geh Gefäß suchen und dann füll das Öl in die Gefäß. Eine verrückte Idee, oder? Wo man nicht versteht, eigentlich. Aber sie war gehorsam und hat das gemacht. Und auch der, Elia und Elisa, die haben das Potenzial gesehen, ein bisschen, wo man nichts machen kann daraus, oder? Und das kleine bisschen war so ein Riesenpotenzial, dass das Leben dieser Familie komplett verändert hat. Oder das Beispiel von David und Goliath, sehr ein klassisches. Der Saul, der König, der Goliath jeden Tag gesehen hat. Und ich denke, je mehr er auf ihn geschaut hat, da war er wirklich angsteinflößend, oder? Je grösser ist er geworden. Und jetzt kommt so ein Schafhirte her, ein kleiner Junge, Giel, und will sich mit dem einlassen. Und der Saul hat gesagt, du bist verrückt, du wirst sterben dabei, oder? Und der David hat gesagt, nein, ich werde gegen ihn kämpfen. Und der Saul hat ihm noch die ganze Rüstung gegeben und hat gesagt, das Zeug kann ich nicht brauchen, da bin ich nicht wohl drin. Er hat 5 Steine genommen, Steinschleudern, und ist das Riesenproblem am Boden gelegen. Was hat der Saul gesehen? Er hat sich auf das Problem, auf Goliath konzentriert. Was hat der David gesehen? Er hat wohl den Goliath gesehen, aber er hat über dem Goliath Gott und seine Möglichkeiten gesehen. Und das Problem ist im Hui am Boden gelegen. Unglaublich, oder? Oder die Geschichte mit der Speisung von den, denke ich, etwa 10'000 Leuten mit Frau und Kind. 5 Brötchen und 2 Fischchen, das Vieri von einem Giel. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt einer von diesen Jüngern wäre, ist da der, oder? Ich bringe das zu Jesus und Jesus verteilt es noch an die 12. Dann hast du also nicht mehr viel in den Fingern, oder? Dann hast du vielleicht noch einen Fischschwanz in der Hand und ein bisschen Brot. Und jetzt sollst du das an Hunderte von Leuten verteilen. Ich weiß nicht, was in diesen Köpfen vorgegangen ist, oder? Die haben das angeschaut und gedacht, ja, das funktioniert doch nicht. Aber tatsächlich haben sie angefangen und dann ist das Wunder passiert. Und die Leute sind alle satt geworden. Auf was konzentrieren wir uns? Auf das bisschen Begabung, das wir haben? Oder auf das Potenzial in diesem bisschen Begabung? Ich denke, das ist sehr ausschlaggebend. Und wir haben ja Gott, der das vermehren kann, oder? Und aus dem bisschen viel machen kann. Und ich denke, das möchte er an uns allen oder uns alle tun. Ein paar Bibelstellen, die das untermauern, was wir für ein Potenzial in uns haben. Von Paulus im 2. Korinther 4. Und wenn jemand Herausforderungen kennt, ich denke, das war der Paulus. Wenn wir so die Apostelgeschichte lesen und so, dann sehen wir, was der alles erlebt hat. Zusammengeschlagen, und Schiffbruch und gefangen worden und das ist dauernd so gegangen. Aber was er bewirkt hat in diesem Sinne, ist unglaublich. Und er sagt da ab Vers 6, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Also da sieht man das Riesenpotenzial, das wir eigentlich in uns haben, das Gott in uns hineingelegt hat. Nur machen wir manchmal so wenig Gebrauch davon. Also ich rede zu mir selber vor allem. Und er sagt, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, also von den Umständen, wo wir vielleicht drin sind, wo wir nicht ein- und auswissen, nicht ablenken, sondern wir richten uns unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. In den nächsten zwei Versen sehen wir so ein bisschen die zwei Ebenen, wo wir uns damit auseinandersetzen. Im Jesaja 55, 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, sagt Gott. Unsere Wege und Gottes Wege, die lassen sich manchmal überhaupt nicht vereinbaren. Wir verstehen manchmal Gott nicht. Also dir vielleicht schon, aber ich manchmal wirklich nicht, oder? Und da braucht es einen rechten Schritt manchmal, an Gott vertrauen und sagen, mal, auch wenn ich jetzt nichts verstehe, ich will dir vertrauen. Weil ich weiss, du hast einen guten Plan und du führst mich richtig. Aber das braucht manchmal schon ein bisschen Glauben. Weil eben die zwei Ebenen, göttliche Ebene und menschliche Ebene im Spiel ist. Jeremia 33,3, ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Finde eine super Verheißung, oder? Gott will uns Sachen zeigen und ich denke, er will uns noch mehr Sachen zeigen, was er mit uns vorhat oder das Potenzial noch mehr wecken, das in uns ist. Ja, was sehe ich? Was siehst du? Was wir sehen, beeinflusst uns sehr, wie ich schon erwähnt habe. Entweder fokussieren wir uns auf die Umstände und dann ist unsere Sicht eben eingeschränkt und oft handeln wir dann falsch, sind unsere Entscheidungen falsch, wenn wir aufgrund von dem entscheiden. Oder wir schaffen es, uns auf Gott zu konzentrieren, wo manchmal gegen unsere Logik ist und es eben einen Schritt braucht im Glauben, wirklich Gott zu vertrauen. Meine Mutter, die ist jetzt 94. Und wir waren in Spanien in der Ferien und da läutet mir die Schwester und sagt, ja, die Mutter hätte ins Spital müssen, notfallmässig, sie hat Wasser auf der Lunge. Und das ist, weil auch das Herz nicht mehr mal und das Wasser nicht mehr mal wegpumpen. Da war sie eine Woche da und wir sind zurückgekommen und ich hätte wieder auf eine Reise sollen. Und da ist mir immer so ein bisschen kribbelig, kann ich jetzt gehen, kann ich nicht gehen. Das läuft bei mir schon etwa 3 Jahre so. Und dann sind wir aus der Ferien. Jetzt ist gerade heimgekommen vom Spital ins Pflegeheim und ich bin sie besuchen. Und am Tag darauf läutet die Schwester wieder an, sie hat wieder ins Spital müssen, genau das Gleiche. Und dann bin ich die Mutter im Spital besuchen und dann hat sie gesagt, ja, weißt, ich will nicht mehr ins Spital. Das war für sie ein Wahnsinnsstress, immer der Wechsel hin und her. Und dann haben wir zusammen geredet mit der Schwester und so, haben wir gesagt, okay, dann bleibst du im Pflegeheim. Und die Schwester hat gesagt, das wird wiederkommen, genau. Sie ist Pflegefachfrau, oder? Das Wasser wird wieder auf der Lunge. Und dann kann man nichts mehr anderes machen, als einfach genug Morphium geben und dass sie nicht zu fest Erstickungsnot hat. Und dann ist das Sterben sozusagen eingeläutet. Und dann habe ich irgendwie mal überlegt, ja, oder ich habe irgendwie wie eine Gewissheit gespürt, jetzt muss ich gegen das Wasser beten, sorry. Jetzt muss ich gegen das Wasser beten auf dieser Lunge. Und ich habe gesagt, Herr, ich bitte dich jetzt und ich bin überzeugt, dass du machst, dass von jetzt an kein Wasser mehr auf die Lunge kommt. Und irgendwie überzeugt war, dass das so wird kommen. Und ich konnte die Reise ruhig antreten, ich hatte keinen Stress mehr. Und jetzt sind 6 oder schon gleich 7 Wochen vorbei und das Wasser ist nicht mehr zurückgekommen. Und wir beten, dass ich auf normale Art und Weise zu Jesus gehen kann, aber nicht durch Erstickungsnot. Also wir haben ein Potenzial in uns, das muss man manchmal ein bisschen wecken, oder? Und wirklich Gott vertrauen, dass er eben imstande ist, Situationen zu verändern. Und da möchte ich euch oder uns allen Mut machen. Zum Schluss noch 3 Fragen. Was siehst du, wenn du morgen in den Spiegel schaust? Vielleicht ungestrahlt, ungeschminkt und was auch immer. Oder auch nachher, ist egal. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Kannst fast nicht reinschauen, siehst einen Versager oder einen Versager. Ich arbeite es einfach nicht, ich falle immer wieder auf die Nase. Ich werde nie so werden, wie ich gerne möchte. Und bist vielleicht gerade darauf aufzugeben. Vielleicht zweifelst du, dass Gott dich liebt. Ja, was geht in uns vor, wenn wir auf uns selber schauen? Ich denke, das ist eine wichtige Frage. Die zweite Frage, was sieht Gott, wenn er dich anschaut? Und das sieht schon ein bisschen anders aus dort, als wenn ich mich manchmal anschaue. So, Gott sieht dich als seine Schöpfung. Und er hat gesagt, über die Schöpfung, die ist perfekt gekommen. Da gibt es nichts zu rütteln. Das ist tiptop so. Das würde ich wieder so machen. Es ist gut gemacht. Und das gilt für uns alle. Du bist die Schöpfung von Gott und die ist gut und perfekt, so wie sie ist. Du bist seine geliebte Tochter oder sein geliebter Sohn. Reingewaschen durch das Blut von Jesus. Und das gilt ein für alle Mal. Das muss man nicht immer wieder wiederholen. Das ist einmal gemacht. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, ist das so. Dürfen wir das so in Anspruch nehmen. Wir sind Kind vom höchsten König. Und das heisst sogar, dass wir Erben sind. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Und er sieht in uns das Potenzial, die Welt zu verändern. Er glaubt an uns. Manchmal glauben wir nicht an uns, aber Gott glaubt tatsächlich an uns. Und das sollte uns alle so stimmen, dass wir auch wieder anfangen, an uns zu glauben. Er sieht uns als seine Freunde und Partner. Also für mich sind das gut News eigentlich. Jetzt ist einfach die Frage, was siehst du, was sehe ich in meinen oder in deinen Herausforderungen, wo du vielleicht gerade drin bist. Hast du das Gefühl, es ist hoffnungslos? Siehst du nur noch einen Berg von Hoffnungslosigkeit? Siehst du keinen Ausweg? Es ändert sich sowieso nichts. Oder siehst du Gott, der über allem steht und selbst in so einer Situation noch eine Lösung hat? Gottes Plan läuft nicht immer so gemäss unserem, oder? Ich denke, wir haben etwa 40 Jahre lang für meinen Schwiegervater gebetet. Ja, manchmal dachte ich, ja, Heimatland, wann kapiert er das endlich, oder? Und der war schon über 90, es hat immer noch nicht fruchten. Und ich habe manchmal gedacht, hey, 40 Jahre, ist das alles für nichts gewesen, die Gebet. Aber an dem Tag, als er gestorben ist, ist meine Frau hergegangen ins Pflegeheim. Und dann hat sie gesagt, als ich dort hinein bin, in das Zimmer, das war total eine andere Atmosphäre gewesen, wie vorher. Der hat ein Strahlen auf dem Gesicht gehabt, wie ich es noch nie gesehen habe vorher. Und wir glauben fest, dass Gott ihm wirklich noch begegnet ist. So lasst mich nicht, oder? Also die 40 Jahre Gebet sind nicht für nichts gewesen. Manchmal dauert es einfach ein bisschen. Wir wollen alles gerade instant haben, morgen oder heute noch besser. Aber Gott hat einen Plan und der Plan ist gut. Und dort dürfen wir ihm vertrauen, dass der auch für uns richtig ist. Und einfach daran festhalten, auch wenn es manchmal mühsam wird. Also gute News schlussendlich. Es gibt Hoffnung. Für Gott ist keine Herausforderung zu gross. Und das gilt auch für deine Herausforderungen heute Morgen. So, mit dem wünsche ich euch viel Segen und Freude und danke für die Einladung.